Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Mit Rike und heute mit einer Sendung für die Naturforscher unter euch. Habt ihr eben den Wetterbericht gehört? Der Winter kommt zurück. Oh Mann, den Frühling, den sehen wir doch so herbei. Und jetzt in unserem Feature lassen wir es schon mal ein bisschen zwitschern und vor allem lassen wir die Schmetterlinge fliegen. Denn heute stellen wir euch eine Frau vor, deren große Leidenschaft waren die Insekten und vor allem eben die Schmetterlinge. Sie hat sie ganz viel gezeichnet.
Ich habe ein Buch von ihr und das habe ich gerade vor mir liegen. Und da geht es immer erst ums Ei. Dann die Raupe und dann der Schmetterling. Und das ist ziemlich schön gezeichnet.
Und es ist vor sehr langer Zeit gezeichnet. Vor über 350 Jahren wurde die Malerin und Schmetterlingsforscherin Maria Sibylla Merian geboren. Und Christina Dumas hat sich für uns auf Spurensuche begeben. Hier kommt ihr Feature Maria Sibylla Merian oder mit Seidenraupen fing alles an. Und ihr wisst ja, aus Raupen werden, genau, Schmetterlinge.
Ich liebe Schmetterlinge, weil Schmetterlinge sind sehr schön. Im Sommer lege ich mich immer ins Gras. Ich habe schon oft den Zitronenfalter gesehen und das Pfauenauge. Ich mag Schmetterlinge. Die flattern so schön durch die Gegend.
Tiere und Pflanzen beobachten, das liebte auch Maria Sibylla Merian vor über 350 Jahren. Im Frühling 1647 wird sie geboren.
Ja, meine Kleine, alles ist gut. Schlaf schön. Na komm. Schön schlafen.
So, schlaf schön. Ja, schlaf.
Keine ahnt, dass aus diesem hübschen Baby mit den rosigen Wangen mal so eine wichtige Schmetterlingsforscherin und Malerin werden wird. Maria Sibyllas Eltern sind erleichtert, denn ihre Tochter kommt auf die Welt, als endlich Frieden ist. Der furchtbare Krieg ist vorbei. Über 30 Jahre wurde gekämpft, unzählige Städte und Dörfer wurden ausgelöscht und es gab viele Tote. Erschöpft sind die Menschen. Sie sehnen sich nach Sicherheit, nach Schönheit, nach Blumen und nach bunten Gärten. Das Leben soll wieder lebenswert sein und Freude bereiten.
Also ein schöner Blumenstrauß auf meinem Tisch, das finde ich sehr schön. Im Winter, wenn es dann draußen garstig und kalt und so und dunkel ist und dann so eine schöne Blume in meinem Zimmer steht, dann bin ich halt irgendwie fröhlicher. Das ist sehr schön. Im Frühling habe ich hier Blumen im Zimmer, die stehen dann immer auf meinem Schreibtisch oder neben meinem Bett. Und neben meinem Bett, wenn ich dann schlafen gehe, dann denke ich immer, morgen ist ein schöner Tag, wenn ich die Blumen sehe.
Von bunten Blumen, Pflanzen und Tieren ist auch Maria Sibylla Merian fasziniert. Schon als kleines Mädchen malt und zeichnet sie. Dr. Katharina Schmidt-Loske ist Biologin und sie leitet das Biohistorikum am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn. Maria Sibylla Merians Lebensgeschichte kennt sie gut.
Sie ist in Frankfurt am Main geboren und hat einen berühmten Vater, den Kupferstecher Matthäus Merian, der ein Verlagshaus verwaltete und selber als Kupferstecher tätig war. Der ist leider sehr früh gestorben, da war sie nur 3 Jahre alt. Ihre Mutter hat erneut geheiratet und das war für das Kind ein Glücksfall. Es handelt sich um den Blumenmaler und Bilderhändler Jakob Marell. Und in dessen Werkstatt hat die kleine Maria Sibylla im Grunde genommen schon früh malen, zeichnen dürfen und auch das Handwerk des Kupferstichs erlernt.
Maria Sibylla, komm mal hierher und bring dein Pinsel mit. Schau dir diese zarte Mohnblüte an. Die Kronblätter sind leuchtend rot und hauchdünn. Ein Windstoß und die Blüte ist zerstört. Sei vorsichtig. Betrachte die Blüte ganz genau, wie fein sie ist, und versuche sie abzumalen. Ja, gut machst du das, aber nimm etwas weniger Farbe.
Maria Sibylla ist von klein auf eine gute Beobachterin. Sie ist sehr geduldig, genau, und sie hat Talent.
Also damals ist es so, dass man sehr viel sich für Pflanzen interessiert hat und aus den Gärten Blüten und Blumen dargestellt hat. Man hat gezeichnet Frühlingsblumen und Sommerblumen. Man hat Blumenvasen mit einem Strauß von Blüten dargestellt. Und das war eigentlich sehr beliebt.
Nach den schrecklichen Kriegsjahren sitzen die Menschen gerne gemeinsam in ihren Gärten, schnuppern an den feinen Rosen, tauschen Blumenknollen und Blumensamen aus. Die Welt soll bunter und schöner werden. Und wer es sich leisten kann, lässt seine Lieblingsblume, die im eigenen Garten wächst, von einem Maler abmalen.
Wenn man einen Blumenstrauß draußen im Garten pflückt, kommt man ja sehr schnell dazu, dass man eigentlich auch eine kleine Spinne oder eine kleine Raupe mit dabei einschleppt ins Haus. Und das hat sie sehr neugierig gemacht. Sie hat sich also sehr darüber gewundert, was ist das jetzt hier, und ist dem nachgegangen und hat gemerkt, dass auch viele Blumen und Pflanzen kleine Bissspuren haben. Also das, was fehlt vom Blatt, weil die Raupe das gefressen hat. Und wusste dann, okay, die Raupe, die ernährt sich von den Blättern. Und dann hat sie angefangen, sich mit den Schmetterlingen zu beschäftigen.
Und dann passiert noch etwas, das Maria Sybillas Leben für immer verändern wird. Mit 13 Jahren besucht sie zum ersten Mal eine Seidenspinnerzucht. Seidenspinner sind Schmetterlinge, ganz besondere Schmetterlinge.
Ich habe schon mal ein Bild eines Seidenspinners gesehen. Das sind Schmetterlinge, die sind so gräulich. Da haben pelzige Flügel.
Seidenspinner durchlaufen wie andere Falter und Schmetterlinge auch verschiedene Lebensphasen.
Zuerst gibt es das Ei. Aus dem Ei wird eine Raupe. Und die Raupe frisst und frisst und frisst, wie die Raupe nimmer satt. Und dann häutet sie sich und wird immer dicker und größer. Und dann verpuppt sie sich. Und dann irgendwann wird sie ein Schmetterling.
Nachdem die Seidenspinnerraupe aus dem Ei geschlüpft ist, frisst sie in ca. 35 Tagen hunderte Maulbeerblätter und häutet sich dabei mehrmals. Dann beginnt sie sich einzuspinnen und zu verpuppen.
Ich glaube, die stellt selber so einen Faden her für den Kokon.
Genau. In 2 bis 3 Tagen windet der Seidenspinner einen Faden, der bis zu 3 Kilometer lang werden kann. Dafür hat die Raupe an der Unterlippe eine Spinnwarze, aus der sie eine Flüssigkeit presst, den Seidenfaden. Der Faden ist extrem leicht, fest und weich. Diese Fäden sind wertvoll, denn daraus kann man einen wunderbar leichten Stoff weben, Seide. Allerdings muss man dafür den Seidenspinner im Kokon töten. Für eine Seidenbluse müssen ca. 4000 verpuppte Seidenraupen im heißen Wasser sterben. Als Maria Sybilla Merian lebt, gibt es eine Seidenspinnerzucht auch in Frankfurt. Die junge Maria Sybilla ist aber gar nicht so von der Seide fasziniert. Sie begeistert sich vielmehr für den Falter. Nie zuvor hat sie so viele Eier, Larven, Raupen und Kokons gesehen. Wie funktioniert die Entwicklung? Wie verpuppt sich die Raupe? Fragen über Fragen.
Maria Sybilla, schau mal, was unser Gast heute für dich mitgebracht hat. Eine Seidenraupe.
Eine Seidenraupe? Was für ein wunderbares Geschenk. In Ruhe kann ich jetzt die Raupe beobachten, wie sie sich verpuppt und wie sie ihren Kokon spinnt. Danke!
Maria Sybilla stellt behutsam das Schächtelchen mit den Raupen ab. Ihre Leidenschaft für Schmetterlinge ist geboren und lässt sie ihr ganzes Leben nicht mehr los. Sie zeichnet jede Veränderung und hält sie so in Bildern fest.
Ja, es ist vor allen Dingen so, wenn man draußen in der Natur angefressene Pflanzen findet, sieht man nicht immer gleich die Raupe. Die versteckt sich ja gerne unten irgendwo im Gras zwischen den anderen Pflanzen. Und man muss den richtigen Moment abpassen, wann man diese Raupe sieht. Das kann manchmal sogar etwas eher abends sein, wann sie dann zum Vorschein kommt, um eben nicht vom Vogel gefressen zu werden. Dann versteckt sie sich. Andere wiederum haben irgendwie getarnte Farben. Also man muss schon ein bisschen Glück haben. Und meistens findet man Raupen, wenn sie schon relativ alt sind, also relativ groß, kurz bevor sie sich verpuppen. Weil wenn sie einen Verpuppungsort suchen, dann sind sie auch auf Wanderschaft. Dann gehen sie von der Pflanze weg und suchen einen anderen Ort, wo sie entweder zwischen dem Gras, am Boden oder an einer geschützten Stelle einen Ort finden, wo sie sich verpuppen. Und dann sind sie sehr aktiv. Und in dem Moment hat man eigentlich ziemlich häufig Glück, interessante Raupen zu finden.
Dank Maria Sybilla Merian wissen wir heute vieles über Raupen und Schmetterlinge und wie sie sich verpuppen. Wir können in Bestimmungsbüchern nachschlagen und wir können Raupen zur eigenen Zucht kaufen und sie dann mit dem passenden Futter füttern. Charlotte und Viktor gehen lieber auf eigene Faust auf Raupensuche. Sie haben einen Waldkindergarten besucht und mit einheimischen Raupen kennen sie sich recht gut aus.
Viktor, schau mal, da ist eine Raupe.
Wo ist eine Raupe? Boah, das ist ja eine riesige Raupe. Ich mag Raupen irgendwie ganz gern, weil ich finde diese kleinen Härchen süß und ich mag das auch gern, dass sie so klein und bommelig sind.
Also ich habe hier eine Spanschachtel und die ist ganz wichtig. Also die hat hier oben so Luftlöcher, dass die dann auch Luft kriegen. Ich mache die jetzt mal eben auf. Da tue ich jetzt die Raupe rein und tue ihr noch ein Blatt dazu, dass sie zu genügend Fressen hat. Und genau, das zupfe ich jetzt hier ab.
Aber wie hält man eigentlich eine Raupe und füttert sie so, dass sie zum Schmetterling wird?
Schritt 1. Wähle die richtige Jahreszeit. Im Frühling und Sommer findet man die meisten Schmetterlinge, die ihre Eier legen. Übrigens, in Freiheit haben die Eier und Raupen eine sehr geringe Überlebenschance. Nur 2 Raupen von 100 werden zum Schmetterling, denn für Vögel sind Raupen ein leckeres Fressen. Bei dir hat die Raupe eine viel größere Überlebenschance, wenn du sie gut versorgst. Schritt 2. Raupen bleiben normalerweise in der Nähe ihrer Futterquelle. Dort kannst du sie und das passende Futter finden. Schritt 3. Vorsichtig sammelst du die Raupe auf. Am besten transportierst du sie auf ihrem Blatt. Lass die Raupe niemals fallen. Sie kann durch die Erschütterung sterben. Schritt 4. Lege die Raupe in eine Schachtel mit Luftlöchern, die nicht zu klein ist. Gib auch kleine Zweige und Stöckchen in die Schachtel. Darauf kann sie klettern. Schritt 5. Gib der Raupe regelmäßig zu fressen. Dafür brauchst du genau die Blätter ihrer Wirtspflanze. Die Blätter müssen immer frisch sein. Etwas Wasser braucht die Raupe auch.
Mit 18 Jahren heiratet Maria Sibylla Merian und bekommt 2 Töchter. Bald schon hilft die ganze Familie mit. Eier, Larven und Raupen werden gesammelt, gefüttert und untersucht.
Sie hatte ein Haus und hat sicherlich überall, wo es eben möglich war, Schächtelchen, Spanschachteln stehen gehabt, wo sie die Insekten, Raupen drin hatte und das Futter reinlegen konnte. Und da also wahrscheinlich alles, was sie finden konnte, hat sie gesammelt und hat eben natürlich Unterstützung in der eigenen Familie gehabt, die ihr damit half. Und das Zeichnen, das muss man dann natürlich, man muss immer nah an dem Ort sein. Das heißt, man kann auch nicht weit weggehen, man muss gucken und mal den Deckel heben, weil die hat es ja nicht in Gläsern gemacht. In Gläsern ist es zu feucht. Da würde das viel zu schnell, sage ich jetzt mal, gammelig werden. Sie musste das in Schächtelchen machen, die sind zugedeckt, da kann man also dann in dem Moment nichts sehen, weil wenn man den Deckel abmacht, läuft die Raupe weg. Ne? Also man musste sich natürlich regelmäßig mit den Zuchtschächtelchen beschäftigen und musste nachschauen. Und dann hat sie sofort versucht, ganz detailliert und ganz präzise alle Details dieser Raupen und der Puppe und des Schmetterlings zu zeichnen.
Kinder, schaut mal! Die Raupen haben wunderbare Muster, schwarze Flecken und diese da, die hat Härchen. Na, was das wohl für Schmetterlinge werden? Immer wieder eine Überraschung. Aber jetzt an die Arbeit. Habt ihr denn im Garten schon Blätter gesammelt? Ich denke, die haarige Raupe, die frisst die da. Ja, ja, gib mir diese Blätter. Und hier, das Schälchen, das müssen wir reinigen. Das ist schmutzig.
Maria Sibylla Merian ist ehrgeizig und geduldig. Manchmal dauert es 13 Jahre, um zu erfahren, welcher Schmetterling aus welcher Raupe entsteht. Immer und immer wieder fängt sie von vorn an. Sie sammelt Raupen und Futter und wartet.
Es ist so, dass man in der Tierwelt und Insektenwelt sehr viele sogenannte, man nennt das Parasiten hat. Das sind kleine Fliegen oder kleine Wespen, die legen Eier in die Raupen und dann wird aus der Raupe gar nichts weiter. Dann stirbt sie. Ja, dann schlüpft eine Schlupfwespe oder mehrere kleine Fliegen und die Raupe konnte sich gar nicht zu Ende entwickeln. Und das ist ganz oft in der Natur so. Man muss sich vorstellen, von den vielen, vielen Eiern, die die Schmetterlinge legen, kommen am Ende, muss es eigentlich nur so sein, dass ein Männchen und ein Weibchen am Ende geschlüpft sind und sich paaren können, um die Fortpflanzung, dass es dieser Art weiter existiert und lebt, dass das geschieht. Die allermeisten davon kommen gar nicht zur Verwandlung und kommen gar nicht zum Schmetterling. Und das ist das Besondere. Man findet ganz viel anderes, was schlüpft. Und es ist einfach so, dass in der Insektenwelt es sehr viele andere Parasiten und andere Insekten gibt, die davon profitieren, dass es so eine Raupe gibt. Und der Schmetterling, da musste sie teilweise dann Monate oder Wochen oder jahrelang wieder versuchen, aus der Raupe, die sie ja vielleicht jetzt kannte, vom Aussehen her das Glück zu haben, dass daraus am Ende tatsächlich das schlüpft, was sie gerne auch sehen möchte, den Schmetterling.
Kinder, schnell! Endlich, es ist einer geschlüpft. Dorothea Maria, schau.
Wo, Mutter?
Da, aber leise. Jetzt brauchen wir Pinsel und Papier. Wir haben nur einige Stunden, um den Schmetterling zu malen. Er faltet seine Flügel auf und pumpt sein Schmetterlingsblut in die Flügel. Die beste Gelegenheit, ihn abzumalen. Schaut mal, die Flügel. Wie Augen sehen die Flecken auf den Flügeln aus.
Wunderschön, wie geheimnisvoll, ein Wunder.
Schmetterlinge sind faszinierende Insekten. Man findet sie fast überall auf der Erde, außer in den eisigen Polargebieten. Die meisten Schmetterlingsarten leben in den Tropen. Die kleine Schöne ist ein schwarz-weiß gestreifter Falter. Der blaue Morpho schillert in den wunderschönsten Blautönen. Die Waldeule hat dunkle Flecken auf den Flügeln, die an Augen erinnern. Der Ritterfalter schimmert grün. Wenn die Tagfalter im Sommerlicht und die Nachtfalter in der dunklen Nacht von Blüte zu Blüte fliegen, sieht das wunderschön aus. Victor und Charlottes Raupen geht es zu Hause noch ganz gut.
Also den Raupen geht es bis jetzt ganz gut. Die fressen und fressen die ganze Zeit. Und also verpuppt haben sie sich jetzt noch nicht. Ich gebe denen einfach immer ein paar frische Blätter rein.
Heute besuchen sie zur Abwechslung das Tropenhaus des Botanischen Gartens in München. Dort flattern während einer Sonderausstellung die unglaublichsten Schmetterlinge durch die Treibhäuser.
Wow, schau mal. Oh, sind die schön. Bei mir ist jetzt so ein großer Schmetterling auf der Schulter gelandet. Der ist ungefähr so groß wie eine Babyhand.
Auch Maria Sibylla Merian bekommt tropische Schmetterlinge zu sehen. Einige tote Falter werden von entfernten Ländern nach Europa gebracht. Schmetterlingssammler zeigen sich die Prachtstücke gegenseitig. Maria Sibylla Merian ist fasziniert und stellt sich viele Fragen.
Ach, wie groß waren wohl die Raupen? Haben sich diese Falter auch verpuppt? Was fressen sie für Pflanzen? Wie alt werden sie wohl? Ich muss in den Regenwald und diese wunderbaren Wesen selbst erforschen.
Maria Sibylla Merian verkauft ihren Besitz und geht in den Regenwald. Kaum eine andere Frau hätte das vor 350 Jahren gewagt. Die Reise ist gefährlich und anstrengend. Mehrere Monate reist sie mit ihrer erwachsenen Tochter auf dem Schiff bis nach Südamerika. 2 Jahre leben die beiden Frauen tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt im Regenwald. Unentwegt sammeln sie Raupen und andere Insekten, um diese zu studieren und zu zeichnen. Oft ist es unerträglich heiß und schwül.
Was machen diese Verrückten? Sind das Hexen?
Maria, Sibylla und ihre Tochter lassen sich nicht beirren. Sie studieren und malen Eier, Larven, Raupen, Schmetterlinge und entdecken zum ersten Mal auch Bananen, Maracuja und auch mal ein Krokodil. Maria Sibylla Merian gibt fast ihr gesamtes Vermögen für diese Reise aus und hinterlässt uns dafür einen wunderbaren Schatz an Bildern.
Ich habe ein Buch von ihr und das habe ich gerade vor mir liegen. Und da geht es immer erst um das Ei, dann die Raupe und dann der Schmetterling. Und das ist ziemlich schön gezeichnet. Die sitzen auf einer Bananenpflanze, weil das ihr Futter ist. Man weiß dann immer sofort, was die Raupe frisst.
Würde Maria Sibylla Merian heute noch leben, dann wäre sie sicher sehr traurig. Denn überall auf der Erde sind Schmetterlinge seltener geworden. Viele Arten sind bereits ausgestorben. Giftige Spritzmittel und viel Dünger töten viele Insekten und nehmen ihnen die wichtigen Grundlagen für ihr Gedeihen. Wir haben kaum noch wilde Blumenwiesen, weiß Dr. Hans Sedlmeier vom Landesbund für Vogelschutz.
Wenn diese Pflanzen nicht mehr da sind, die Wildkräuter, dann können also auch die Schmetterlinge nicht mehr davon leben. Es werden aber auch natürlich Gifte eingesetzt, die direkt Insekten umbringen. Also es heißt halt, die Vielfalt in unserer Umwelt wird immer geringer. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass jede Art, jedes Lebewesen ist so ein gewisses Fädchen, das ein ganzes Netz zusammenhält. Und wenn dieses Netz immer mehr Fädchen verliert, dann fängt es irgendwann mal an einzureißen. Und das ist ganz gefährlich für uns, weil da werden dann auch die Böden schlechter. Also viele Insekten sind ja auch dafür zuständig, im Boden irgendwelche Stoffe umzuwandeln. Sie bestäuben unsere Obstbäume, unsere Erdbeerplantagen und ganz viele andere Pflanzen. Das funktioniert dann alles nicht mehr. Deswegen können wir nicht einfach sagen, ja, das ist uns ja jetzt egal, wenn da die Insekten weg sind, braucht man nicht. So ist es einfach nicht. Also ohne die Insekten geht es schlichtweg nicht. Also ganz ohne Insekten können auch die Menschen nicht existieren.
Mich würde mal interessieren, was man machen kann, dass die Insekten nicht aussterben.
Also da kann man ganz viel tun. Zum einen kann man natürlich, hat man einen Garten oder einen Balkon, kann man da viele Blütenpflanzen beispielsweise pflanzen. Man kann auch zu seinen Eltern mal sagen, müsst ihr denn jetzt im Garten unbedingt auch noch Spritzmittel verwenden? Man kann im Garten auch ohne Spritzmittel auskommen. Man kann sich auch überlegen, ob man wirklich jeden Tag Fleisch essen muss, weil also dafür werden ganz viele Flächen verbraucht und wenn man also mehr auch mal einen vegetarischen Tag einlegt, braucht man davon weniger. Man kann sich auch überlegen, ob man zum Beispiel wirklich Plastiktüten und Ähnliches braucht, die dann in unserer Landschaft rumfliegen und dann da wirklich allen Organismen schaden. Also wenn ein Kind sich da ein bisschen informiert und gute Ideen hat, kann man ganz, ganz viel für unsere Insekten tun.
Wenn man in Maria Sibylla Merians Büchern wälzt und die wunderbaren Bilder der Blumen und Blüten, Larven und Raupen und die besonderen Falter sieht, dann möchte man wirklich etwas für die Insekten tun. Charlotte und Viktor haben in ihrem Garten viele Blüten und Blumen und auf ihrem Balkon stehen Blumenkübel mit Lavendel, Thymian, Sonnenblumen, Rosen und vielen Kräutern. Übrigens, ihrer Raupe geht es immer noch gut.
Also unsere Raupe hat sich jetzt verpuppt hier in der Schachtel. Also die hat jetzt einen Kokon gesponnen und wir hoffen, dass dies jetzt übersteht und bald hier ein wunderschöner Schmetterling rumfliegen wird.
Na, dann hoffen wir aber umso mehr auf einen baldigen und vor allem warmen Frühling, wenn die Raupe von Charlotte und Viktor jetzt bald zum Schmetterling wird. Maria Sibylla Merian, die Malerin und Schmetterlingsforscherin, die wir eben im Feature kennengelernt haben, sie hätte bestimmt ihre wahre Freude an den beiden. An euch Kakadu-Hörern aber auch, denn wir haben ja schon oft im Quasseltag geredet über Natur und Umwelt und Artenschutz. Und wenn ihr da angerufen habt, dann war immer zu merken, ihr seid informiert, ihr macht euch einen Kopf. Da wächst eine richtig grüne Generation mit euch heran. Ein Glück. Ich lade euch jetzt noch ein zum Kakadu am Sonntagmorgen. Um 7.30 Uhr gibt es die Geschichte zum Aufwachen und um 8.05 Uhr ist dann bei uns wie jeden Sonntag Hörspielzeit. Diesmal Hörspielzeit mit Hund. Nelson, der liebt seine Nele. Nele, die liebt ihren Nelson. Aber dann trennen sich die Eltern. Mama und Nele ziehen weg. Nelson kommt ins Tierheim und alles ist schwierig. Allerdings haut dann Nelson aus dem Tierheim wieder ab und findet den Weg zurück zu seinem Zuhause. Nur wohnt Nele da ja gar nicht mehr, sondern Neles Papa hat das Haus an einen anderen Mann verkauft. Als Nelson nun mit viel Gebell da auftaucht, da weiß sich der neue Mieter keinen Rat und ruft Neles Vater an.
Ja, Sie hören es. Ihr Hund war plötzlich heute Morgen hier. Sie sind in China? Verdammt, ich in China. Na, da werden Sie ja nicht so bald... Ihre Ex-Frau ist nach Brandenburg. Himmel, Herrgott, so krass. Halt doch mal die Schnauze, du Hund. Das ist schwierig von China aus, ja. Ja, ja, aber ich... Erst mal Tierheim? Ja, ja, viel Spaß noch in China.
Ja, und das eben am Schluss war Hundesprache und Nelson hat gebellt und ich übersetze das mal, kommt nicht in Frage, das Tierheim, hat er gesagt. Unser Hörspiel am Sonntag heißt Nelson sucht Nele und ihr könnt sicher sein, Nelson lässt sich nicht einsperren. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet am Sonntagmorgen. Hier jetzt gleich die Tonart und Rieke sagt für heute Tschüss.